Liebe Gemeinde, die Nostromo hat ein Problem, denn wir haben Viehzeug in den Gängen. Die Kakerlaken sind ausgebrochen und das ist wirklich schlimm. Deshalb habe ich meinen liebsten Kammerjäger bei mir und das ist der Basti. Hallo Basti.
Hallo lieber Udo.
Ich hoffe, du hast die Giftspritze schon ausgepackt, denn es ist nicht nur so ein bisschen Viehzeug da, es ist eine ganze Menge. Denn wir widmen uns heute wieder dem Tierhorror, den mögen wir, den hatten wir letztens schon mal. Ne? Was hatten wir denn zuletzt an Tierhorror hier?
Also wir hatten auf jeden Fall Jaws und Mosquito.
Ja, Mosquito vor allem, der passt, finde ich, sehr gut zu dem hier.
Auf jeden Fall.
Das könnte schon eigentlich ein ganz brillantes Double-Feature in irgendeinem kleinen Kellerkino hergeben. Das fände ich ganz großartig.
Und den Horror-Alligator hatten wir ja auch.
Siehste, wir haben ja so eine richtige kleine versteckte Tierhorrorreihe am Laufen. Mhm. Wunderbar. Und da haben wir jetzt einen eiskalten Vertreter, haben wir da rausgefischt. Einen ganz besonderen. Und zwar haben wir hier The Nest aus dem Jahre 87 von, wie heißt der Mann denn? Terence H. Wrinkless, den man sonst wahrscheinlich nicht unbedingt kennt. Oder Basti, kanntest du den?
Nein, überhaupt gar nicht. Und ich glaube, das ist auch sein bekanntester und berühmtester Film, den er gemacht hat.
Verstehe ich. Deshalb hat er auch direkt seine ganze Familie mit in den Film reingepackt. Das finde ich sehr lobenswert, wenn man schon mal so eine geile Regiearbeit macht und von Roger Corman hier Kohle in die Hand gedrückt bekommt, dann kann man auch ruhig mal die ganze Familie ein bisschen mit versorgen. Finde ich prima. Wir haben es ja mit einem ganz besonderen Flair zu tun. So ein bisschen Küstenstädtchen, Kleinstadtatmosphäre. So, und das ist ja auch das, womit der Film im Endeffekt startet und wie ich finde auch punktet. Die Frage ist, hat es für dich gepunktet und wie ist diese Atmosphäre bei dir angekommen?
Also bei mir steht, meine allererste Notiz ist, Kameraarbeit gefällt mir sehr gut.
Mega. Und
dahinter steht auszuführen. Heißt also, ich habe diese Küstenstädtchenbilder gesehen. Ich hatte ein, zwei Mal wirklich so Antonio Bay Feelings und war irgendwie so, ich mochte wirklich diese Stimmung, das war ganz fantastisch. Und tolles Framing, Kadrage. Ich mochte den Lichtstil, also das war insgesamt super wertig, da war ich gar nicht drauf eingestellt. Ich hatte gedacht, wir befinden uns so ungefähr Moskito-Niveau oder Drive-In-Killer-Niveau, aber damit hatte ich nicht gerechnet. Das war super wertig und hat mir echt gefallen. Und die Stimmung, top.
Ja, finde ich nämlich auch. Ich habe letztens noch so einen schönen kleinen Streifen vor der Nase gehabt. Das war Humanoids from the Deep. Da habe ich das auch sehr gelobt, dieses Kleinstadt-Küstenstädtchen-Flair. Und also das gefällt mir hier mindestens genauso gut. Vielleicht an manchen Stellen sogar fast noch ein kleines bisschen besser, weil ich finde wirklich, dass dieses kleine Kaff hier richtig lebt und atmet irgendwie.
Ja, also auch wenn man es nur ausschnittweise sieht, also das nie so richtig so krass etabliert wird, kann man sich das aber schön zusammenpuzzeln. Also ich finde, der Film ist cool zusammengestückelt, sodass sich im Kopf irgendwie für jeden so ein eigenes Bild von dieser möglichen Stadt eigentlich ergibt. Die ist ja komplett fiktiv.
Richtig. Ja, und da kommt dann auch noch eine riesengroße Stärke des Films dann direkt dahinter um die Ecke. Aber bevor ich zu dieser Stärke komme, mag ich mal ganz kurz verlesen, worum es in diesem Film geht, weil ich glaube, dass von unseren 400.082 Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht zwei den noch nicht gesehen haben. Oder auch nur eine. Wer weiß. Die Handlung. Habe ich von Moviepilot, weil ich keine DVD habe, Schande über mein Haupt. Ich hätte aber gerne eine, also wenn da draußen jemand eine hat, schickt sie mir gerne. Ich hätte sie gerne im Regal. Moviepilot schreibt das wie folgt. Ein atomares Experiment schlägt fehl und verursacht bei den Käfern rings um das Labor unstillbare Gier auf Fleisch. Jedes Lebewesen, das ihnen vor die Zangen gerät, wird bei lebendigem Leib bis auf die Knochen aufgefressen. Das Entsetzliche daran, jedes der bedauernswerten Opfer mutiert selbst zu einem gefräßigen Monster. Die Bevölkerung ist in Angst und Schrecken versetzt.
Oh weh. Ich muss ja. ein bisschen schimpfen mit der Zusammenfassung.
Ja, tu das.
Hier finde ich es echt ein bisschen schade, dass so dieser geile Twist am Ende, ist ja kein wirklicher Twist, aber so ein Ding, womit ich nicht gerechnet habe, hier schon verraten wird. Ich finde das eigentlich cooler, so überrascht zu werden, so dass es eben halt nicht nur die kleine gemeine Schabe ist, sondern dass die eben halt mutiert. Das ist doch das Ding, wo du denkst, oh, der Film geht ja gerade über Tische und Bänke. Und das tut er im letzten Drittel, aber wirklich, also mega geil. Aber
tut er.
Da muss ich aber am Anfang, so mit dieser Stimmung und so ein paar Schaben, denkst du, gut, was kommt denn da jetzt noch Großes? Vielleicht eine etwas größere Schabe, aber damit hatte ich nicht gerechnet. Deswegen, und an der Stelle, Leute, wir spoilern hier, ne?
Ja, wir spoilern hier. Das lässt sich bei dem Film auch kaum vermeiden, wenn man drüber quatscht, ne? Und das ist, ich finde, der Film hat ein sehr eigenes Tempo. Und das mag ich ganz, 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 ganz dolle sehr. Weil also der steigt ein und drückt das Gaspedal überhaupt nicht durch, sondern der macht im Endeffekt das, was der erste Alien-Film auch tut. Der lässt die Gefahr, wenn man jetzt mal keine Zusammenfassung gelesen hat und so, der lässt die Gefahr größtenteils erstmal im Dunkeln und spielt mit Sounds und spielt mit Reaktionen und spielt mit auch bei den ersten monströsen Dingen, die da passieren, wie zum Beispiel so ein auf die Knochen niedergefressener Hund, so, der spielt damit, dass man die Gefahr erstmal nicht sieht, dass man sie nur erahnt und dass man so ein Gefühl dafür kriegt. Und das finde ich toll. Das macht er hier wirklich super, mit ganz langsamem Gaspedal, aber eben unfassbar stimmungsvoll reinzukommen, so dass man einfach richtig Bock hat, mehr zu sehen. Und das präsentiert er uns dann. Der gibt immer eine Schippe drauf und der schafft das bis zum Schluss, und da komme ich jetzt zu dem, was du gesagt hast, bis zum Schluss diese Schippe drauf immer weiter zu steigern und bricht nicht ab und hat auch kein Tief, sondern er zieht das durch, ganz langsam, erst ein paar kleine Schippchen drauf, dann größere Schippchen drauf und am Ende kommt der Laster. Alter Schwede, finde ich fantastisch. So, da, ein Flow, wow.
Und ich finde es witzig, weil ich habe aufgeschrieben, der Aufbau ist zügig und gefällig. Und damit meine ich tatsächlich, dass der Film ja dann doch recht viele Figuren hat, die da ja da reinwirft. Die müssen alle etabliert werden. Und das frühstückt der Film in einer sehr beachtlichen Zeit, nämlich ungefähr 8 bis 10 Minuten, frühstückt der das alles ab und hat so ein bisschen so die Ausgangslage und diesen ganzen Ort etabliert. Und das finde ich für so eine Art von Film tatsächlich ziemlich flink und cool gemacht. Und trotzdem ist das Pacing nicht so hoch, dass du jetzt überall springst, sondern es fühlt sich genauso an, wie du es beschreibst. Also tatsächlich handwerklich sogar richtig, richtig gut, muss ich mal sagen.
Und jetzt bleiben wir auch direkt mal bei dem Punkt mit den Charakteren. Wie haben dir denn die Haupt- und die Nebencharaktere gefallen? Und sind dir da welche besonders aufgefallen oder hängen geblieben? Oder haben sie dich begeistert oder eben nicht?
Also da muss ich wirklich sagen, also der Film springt da so ein ganz kleines bisschen. Es findet unsere Hauptfigur, das ist ja der wie heißt der, Frank
Lust oder so? Der Sheriff. Genau. Als ob ich mir hier in dem Streifen irgendwelche Namen merken könnte. Also das ist keine Stärke des Films. Ich kann mir Beth, die kann ich mir merken, weil die oft genug beim Namen genannt wird. Alle anderen sind für mich so der Bürgermeister, der Sheriff, die Labortante.
Ich verstehe.
Ja.
Okay. Also ich finde halt unseren Hauptdarsteller, den Sheriff, am Anfang dachte ich, das ist ganz schön blass. Aber irgendwie hat er so einen ganz spröden Charme irgendwie. Und ich dachte so, der schafft es irgendwie, mich so durch diesen Film zu führen. Der ist kein klassischer Leading Character, aber wir müssen ihm ja halt folgen. Und der hat so eine ganz angenehme Ausstrahlung. Den habe ich bestimmt übermorgen schon wieder vergessen, aber in dem Film funktioniert das ganz gut. Also wirklich so aufgefallen ist, wo ich es auch ein bisschen schade fand, dass er dann gestorben war, das war die in diesem Bistro da, die da gearbeitet
Diner.
Hat.
Mhm.
In dem
ja.
Diner, danke. Die fand ich irgendwie cool, die hat irgendwie Ausstrahlung gehabt, die hat eine coole Motivation gehabt. Unsere Beth fand ich eigentlich erstmal am Anfang fand ich die blöd, aber dann im weiteren Verlauf des Films so, hey, die schlägt sich da wirklich wacker durch, die macht das, die zieht das eiskalt durch, fand ich auch cool und die haben alle das große Glück, dass dieses Skript halt auch nicht so an den Haaren herbeigeführte Dialoge mit denen halt macht. Also irgendwie fühlt sich das irgendwie so sehr erdig an und nicht so ganz blöd. Wer am besten drüber ist, ist unsere Frau Ärztin, die Frau Doktorin, die ist komplett drüber. Also die ist wirklich komplett drüber. Also die ist die antagonistische Figur.
Weißt du, woran ich da denken musste? Ich musste an unsere Besprechung zu Masters of the Universe denken. So,
ja, weil, ja, ja.
Ne, dieselbe Schablonenhaftigkeit meine ich da gesehen zu haben, wie bei Miss Foster da. Also einfach so ein bisschen dieses Theaterhafte so, ne? Also ich weiß voll, was du meinst. Das ist mir auch aufgefallen. Mhm. Obwohl das ja zu diesem, hey, das ist hier die Schurkin, eigentlich dann auch wieder ganz gut passt in dieser Art von Film. So.
Mhm. Aber tatsächlich mein Highlight, und da schließe ich das ein bisschen ab mit den Charakteren, die mir rausgestochen sind, ist halt Robert Lansing, der den Elias spielt. Und wenn man sich seine Vita ein bisschen anschaut, dann ist man ein bisschen überrascht, dass das nicht der einzige Tierhorrorfilm ist, in dem er mitgespielt hat. Also da gibt es noch welche mit Empire of the Ants, Island of Claws, also da geht es dann um Krabben oder Krebse.
Den habe ich sogar gesehen, ja, der ist ganz witzig. Der ist, also die Effekte sind sehenswert und das meine ich jetzt nicht unbedingt völlig positiv, aber witzig, ein witziger Film, wirklich, der macht schon Spaß.
Genau, und Nemu, der Killerwal, auch noch. Also da ist tatsächlich echt eine ganze Menge Erfahrung in Sachen Tierhorror vorhanden und der Typ, der ist halt, also der hat eine Ausstrahlung, der schafft es in einigen Szenen so komplett liederlich zu spielen, also liederlich auch in so eine, und im nächsten Moment kann der eine ganze Szene ownen und hat da so kleine Nuancen in seinem Spiel noch mit drin, wo der eine ganze Backstory nur über sein Meme-Spiel erklären kann, total geil, und im nächsten Moment denkst du so, sag mal, hat der gerade seine Rolle vergessen? Also der ist mir besonders aufgefallen, weil der so schwankt in seiner Qualität des Spiels. Und trotzdem, der hat halt eine Ausstrahlung, unglaublich geil.
Cool. Ich finde sowieso, die ganzen Charaktere, seien es die Hauptcharaktere und auch die Nebencharaktere, sind eine unglaubliche Stärke dieses Streifens. So, weil das sind alles markige Typen und markige Charaktere und markige Gesichter, die man sich einprägt, die man sich merkt. Und das sind halt wirklich die Kleinen wie die Großen in irgendeiner Art und Weise. Das finde ich super. Sehr unterscheidbar, sehr mit Eigenheiten versehen, sei es der Exterminator, sei es auch der Sheriff auf seine eigene Art und Weise, sei es die im Diner, sei es die Professorin oder Wissenschaftlerin oder was auch immer sie da genau ist. Auch Beth und all die Leute, aber auch ebenso dieser Vater von der im Diner, diese Stadtstreicherartige Figur, ne? Und so. Also das ist alles, die haben alle sowas ganz Eigenes, selbst die man nur ganz kurz sieht, wie zum Beispiel die kommt nur zweimal vor hier, die mit den Rollschuhen und diesen geilen Radiokopfhörern, so dieses totale, ach, die war großartig, weil man auch direkt Die prägt man sich direkt ein durch diese paar Accessoires und so die Art und auch die toupierten Haare und so weiter. Toupiert sagt man da gar nicht, ne? Keine Ahnung. Die dauergewählten Haare, ach, ich weiß es auch nicht. Die
ist schon oft toupiert.
Doch, also doch toupiert, siehste, dann lasse ich das auch so. Genau, ich finde, die ist auch super markant und so geht das eigentlich durch den ganzen Film durch. Und also das haben Streifen jetzt so dieser Preisklasse und in diesem Genre jetzt nicht unbedingt immer. Also da sticht der schon ein Stück weit raus.
Das auf jeden Fall. Also wie ich schon bereits gesagt habe, also sehr durchwachsen der Cast. Also gerade bei dem Vater von der aus dem Diner, da würde ich dann sagen, schon ein bisschen drüber der Typ. Aber dadurch halt super remarkable. Also das Gesicht unter den Typen, das merkst du dir halt. Also das macht dann schon wiederum Spaß.
Macht denn die Musik auch Spaß, Basti?
Ich habe da eine sehr schöne Notiz. In dieser Notiz steht drin, immer wenn die Musik bedrohlich wird, klingt es sehr billig. Ansonsten aber ganz 80s okay.
Ja, geil, das deckt sich genau mit meinem Eindruck. Es gibt 80s okayische Passagen. Der geilste Song kommt eigentlich im Outro so. Und aber immer wenn es bedrohlich wird, dann ist das so TV-mäßig, fand ich. Yeah. Das hat so diesen TV-Charme aus den, keine Ahnung, 60ern, 70ern, ich weiß es nicht, aber so dieses total beliebig und belanglose.
Es, Also erjenige, der die Musik gemacht hat hier, der Rick Conrad.
Was hat er sonst so getrieben?
Das ist sein bekanntester Film. Ansonsten hatte Amityville, das Böse entkommt von 89. Das scheint dann der wievielte Teil zu sein? Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung. Die Reihe ist, ich kenne den ersten so, aber ansonsten habe ich das nicht weiter verfolgt.
Also der hat jetzt 8 Filme gemacht. 9 Filme hat er gemacht.
Wow.
That's all. Er hat aber so ein paar Sachen drin, die ich ihm sehr hoch anrechne. Es gibt so, so eine Fahrt von unserem Sheriff. Da klingt die Musik erst so fast so ein bisschen so dissonant, eben halt scheiße, und wechselt dann aber in was sehr melancholisches, fast schon sphärisches rüber. Also hat gerade so noch die Kurve bekommen und du merkst, okay, irgendetwas ist im Argen, aber er weiß davon noch nichts. Und das versucht dieser Score so ein bisschen so zu antizipieren. Und diesen Versuch, der ehrt ihn. Da merke ich, da ist jemand, der macht sich da wirklich Gedanken darüber. Der kann das auch einigermaßen umsetzen. Bloß das mit diesen dissonanten Tönen. Da habe ich manchmal so das Gefühl, die kommen alle schön vom College und haben dann noch ihr Studium noch gemacht und haben so ein Problem mit Disharmonien, weil wir haben natürlich schön Orchesterwerk gemacht und haben unsere Partituren und das ist meistens alles sehr harmonisch. Aber disharmonisch, ja, da kann ich mir vorstellen, ja. Da ist wie ein Knoten im Kopf da drin. Das geht halt irgendwie nicht. Und das fühlt sich dann auch doof an, wo ich das Gefühl habe, sag mal, kommt ihr da, wart ihr da alle auf diesem gleichen Soundschule, wo ihr all diesen furchtbaren Bello-dissonanten Töne gelernt habt. Also das hatte ich ja schon bei Badalamenti beim dritten Nightmare-Teil zum Beispiel, fand ich das furchtbar oder noch schlimmer im vierten. Also, oh nee, das ist nicht meins, aber ansonsten habe ich viel übrig für diesen, ich nenne es jetzt mal Bello-80-Score.
Ich musste da auch an diesen Billo-Passagen manchmal an die Puppet Master-Reihe denken, weil die krankt auch immer ganz extrem an dieser manchmal ganz fürchterlich seierigen TV-Mucke. So diese Streicher. Boah. Furchtbar. Das ist hier aber zum Glück gar nicht furchtbar. Ne? Das ist hier einfach eigentlich entweder okay oder manchmal sogar ganz cool und manchmal ist es halt einfach so ein bisschen seierig, trashig, aber das haut den Film nicht aus der Spur, möchte ich mal sagen. Mhm. Was den Film für mich auch nicht aus der Spur holt, ist nämlich die Lichtarbeit. Da mag ich ganz gerne mal reingehen. Du bist ein Mensch des Fachs, ein Meister des Lichts und auch ein Kenner. Sag uns doch mal deine Passant zu deinen Lichteindrücken.
Also, ich habe es schon gesagt, also ich finde die Kameraarbeit tatsächlich ziemlich cool. Und wenn man überlegt, dass so ein Film nicht so viel Geld hat, um den so wertig aussehen zu lassen, das heißt immer, dass die sich Zeit nehmen müssen. Und die müssen sich bei vielen Szenen teilweise auch ein bisschen mit einer Dolly gearbeitet, schöne Lichtverläufe und egal wo die Figur steht, das fällt dann auch gut. Da war ich sehr, sehr, sehr beeindruckt, dass die da so diszipliniert waren, trotz mangelndem Geldes. Und offensichtlich hat der DOP, der Ricardo Jallet, wirklich echt, der hat richtig gut Arbeit geleistet und ich finde das total krass. Ich kenne keinen einzigen Film von ihm, den er sonst noch so gemacht hat. Und das sind auch leider gar nicht so viele. Also das ist mir auch wieder ein riesengroßes Rätsel. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil der Typ, der kann eben halt auch aus wenig Budget viel rausholen. Das ist eigentlich jemand, den brauchst du am Set. Das ist ganz wichtig. Und der hat, wie ich es eigentlich mag, auch bei Innenszenen häufiger auch mal traut, dass er sich ein Low-Key-Lighting ran. Das finde ich wirklich echt beachtlich, dass der das auch macht. Mhm. Und er arbeitet cool auch mit Kontrasten insgesamt. Also ich mag wirklich seine Light-Ratios. Also das ist alles nicht so überhell, sondern wirklich schon eher moody, draußen wie drinnen. Also so insgesamt toll, tolle Arbeit, toll geleuchtet. Auch die Kameraarbeit insgesamt, das Framework ist toll. Der ist auch wirklich technisch, also von den ganzen Anschlussszenen, selbst Fehlerszenen, das haut alles hin. Das ist richtig, richtig gute Handarbeit. Gefällt mir gut. Also insgesamt ganz tolles Ding und wie gesagt, absolut unverständlich, warum der Typ nicht noch in anderen, größeren Produktionen ist. Also ich als Produzent oder Regisseur will ich auch so einen Nischenfilm machen, den hätte ich mir häufiger mal rangezogen.
Ja, denke ich auch. Normalerweise ist gerade so ein Typ wie Roger Corman ja auch einer, der sieht dann so eine Arbeit und normalerweise werden die Leute dann da durchgeschleust, wenn die so gutes Zeug machen, ne? Und hier ist es einfach gut. Ich mag total diesen Kontrast zwischen den Tagszenen, den Lichtszenen, wo man so richtig schon fast so ein sommerliches Flair abbekommt, so ein sommerliches Küstenstadt-Flair und da trägt das Licht auch eine Menge zu bei und dann eben der direkte Kontrast zu diesen Nachtaufnahmen. Du hast es schon gesagt, dass Loki ist drin, Kontraste sind drin und also manchmal sind auch richtig stimmungsvolle Aufnahmen, auch mit Farbe, auch mal mit ein bisschen Neon mit drin. Ich mag auch in der Schlusssequenz so diese, ich glaube, es ist die letzte oder eine der letzten Einstellungen, die hat sowas unglaublich Sanftes, sowas unglaublich Aquarelliges schon, das fand ich ganz, ganz fantastisch. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das war auch so wieder die Art von 80er-Jahre-Bildern, die ich gerne sehe und gerne sehen möchte. Aber da war ich an mehreren Stellen des Films wirklich begeistert und beeindruckt. Und das hatte ich in so einem Ding nicht erwartet.
Ist dir bei den Außenaufnahmen aufgefallen, dass die vor allen Dingen eigentlich immer bei tiefstehender Sonne immer gearbeitet haben?
Ja, also ist mir tatsächlich aufgefallen.
Daher kam nämlich vor allem auch ein sehr wertiger Look, weil die fast alle Außenszenen, die du so siehst, die tagsüber sind, sind wirklich bei tiefstehender Sonne gefilmt. Und ja. Das sagt mir, also entweder hatten die einen coolen Plan, dass sie nebenan in so einem kleinen Studio oder in den nebenanstehenden Häusern oder Wohnungen dann halt tagsüber drehen konnten, wenn die Sonne hochsteht und dann halt rausgeswitcht sind. Ich weiß nicht, wie der Schedule halt war, weil sowas muss ja auch gut geplant werden, aber ich fand das toll, dass die das dann halt auch gemacht haben, weil da musst du dann noch nicht mehr so viel machen. Du hast einen Helligkeitsverlauf, du kannst den nutzen und das Einzige, was du bei einer Einstellung machst, ist vielleicht mal ein bisschen in Fill und einen Bounce geben und mal mit Neckfill arbeiten, um da diesen Helligkeitsverlauf dahin zu bekommen. Aber ansonsten, das ist schön. Also da muss man wirklich sagen, hier merkt man wirklich, das Low Budget richtig voll ausgenutzt.
Finde ich auch. Und das Budget muss ja auch dann irgendwo reinfließen. Und da kommen wir gerne mal rüber zu den ersten Kills, die sich da reinschleichen. Ich mag jetzt noch nicht direkt ins Finale reingehen, aber so, da haben wir schon ein bisschen Matsche beim Hund. Da haben wir auch ein bisschen Freude mit einer Ratte und dann kommt so der ein oder andere Kill um die Ecke. Wie hat dir so gerade im ersten Drittel oder in den ersten zwei Dritteln die Effektarbeit zugesagt? Und gibt es da Szenen, die du besonders gut fandst und Szenen vielleicht, die dich eher nicht so umgehauen haben?
Also das erste ist ja der Hund, der da eher platt gemacht wird und aufgefressen wird.
Oh ja.
Dadurch, dass du das nicht sehen sollst und dadurch, dass du vom Hund aber nur ein gewisses Maß an Reaktion bekommst, weil alles andere wäre Tierquälerei, funktioniert die Szene nicht so ganz. Ich weiß natürlich, was die da halt vorhaben, aber die ist natürlich schon so ein bisschen, naja, so ein Schnittmassaker. Du sollst Bedrohungen sehen und du kannst das Tier aber auch nicht so filmen, von daher, okay, und dann sieht man, was dann halt rausgeworden ist. Das fand ich schon ganz schön geil. Ich dachte so, holy moly, was geht hier ab? Da zeigt er aber ganz schön hier, was er wollte, wo die Reise hingehen soll. Und der erste richtige Kill ist ja der Vater von der vom Diner.
Genau, richtig.
Und dem wird da ja der Arm da im Bett abgebissen, unter anderem, der liegt dann da so da. Und den fand ich auch ordentlich drüber, der war merkwürdig gestaged, weil das Letzte, was mir einfallen würde, wäre, in dieses Zelt da reinzugehen und mich dann in die Decke einzuwickeln.
Ja. Was war das denn bitte für ein Quatsch?
Da ist der Film mit seiner Logik mal in den Keller zum Rauchen gegangen.
Oder der sollte einfach unglaublich betrunken wirken, dachte ich mir schon. Ne? Weil der rennt ja vorher schon mit seiner Schrotflinte da rum und versucht irgendwie eine Ratte abzuballern und schießt halt sonst wohin, aber nicht richtig auf die Ratte. Da dachte ich mir schon so, hä, was ist denn da los? So, und dann aber bei der Nummer so, da dachte ich wirklich, okay, hat er sich völlig betrunken oder hat er noch was genommen oder was geht mit dem ab?
Also irgendwann kommt ja noch der andere junge Typ, dessen Namen ich gerade nicht weiß, mit so einer riesengroßen Flasche Booze. Ich gehe mal davon aus, dass der gerne abends da mal entschnasselt.
Yep.
Und von daher könnte er schon gut betrunken gewesen sein, so wie er auch in seinem sehr markigen, wie nennt man dieses Schlafanzug? Mit diesem Einschub, den er von dort hat, also mit diesem Latz da, fantastisch.
Ja, ja, ist ja so eine Latzhosenartig, aber als, ach, ich habe auch keine Ahnung, wie die heißt.
Genau. Ja, also cool. Diese ersten Kills sind schon leicht drüber, wo man merkt, okay, das ist eine etwas andere Tonalität, aber gehe ich gerne mit.
Mhm. Mochte ich ziemlich gerne. Ich mag auch die Kakerlaken tatsächlich ziemlich gerne. Davon kriegen wir schon direkt von Anfang an relativ früh welche reingestreut und dann werden es immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und also das, wie stehst du überhaupt zu Kakerlaken? Ekeln die dich auch so an wie mich?
Also in dem Film, muss ich wirklich sagen, ging es, weil nicht so krasse Nahaufnahmen von den Viechern sind. Mhm. Das geht. In echt. Ja, du, ich weiß nicht, hast du schon mal so eine große Kakerlake mal irgendwo gehabt oder gesehen?
Boah, ja,
oder
nicht, boah, gehabt? Ja.
Entschuldige bitte, aber.
Nee, gehabt nicht, aber in Wiesbaden, wo ich lange gelebt habe, da gibt es so heiße Quellen. Ne? Und gerade in der Nähe von diesen heißen Quellen fühlen die Viecher sich da unten im Boden in verschiedenen Verstecken und so weiter ganz besonders wohl. Und das war auf meinem Nachhauseweg, bin ich an einer dieser Stellen, an einem dieser Plätze häufiger vorbeigekommen. Und da musste man tatsächlich gerade abends häufiger mal aufpassen, nicht auf eine draufzutreten, weil die da schon häufiger unterwegs waren. Und das waren echt verflucht große, eklige Biester. Und da habe ich schon festgestellt, ey, die ekeln mich richtig an. So, ich finde die wirklich nicht cool. Und also die im Film hier, die sind viel kleiner. So, und die sehen auch ein bisschen anders aus. Also das, was ich da in Wiesbaden gesehen habe, das war für mich damals als Student, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber das waren wahre Monster.
Okay, ich verstehe. Also mein Ekel hält sich da in Grenzen, aber es ist wahrscheinlich eher das Ding, wenn man sie in echt sieht und du hast sie wirklich irgendwo in echt und machst irgendwo mal einen Schrank oder irgend sowas auf. Bei irgendeiner Wohnungsentrümpelung hatten wir das mal gehabt. Da hat jemand geholfen bei einem, beim in Anführungszeichen Umzug und da haben wir die Küche aufgebaut und auf einmal Rohr geplatzt und auf einmal kam das Zeug da rausgequollen. Oh. Da muss ich wirklich sagen, da muss ich wirklich sagen, das war so ein Moment, das hat mich wirklich geekelt. Der Film hat es aber nicht geschafft, mich dahin zu führen. Mhm. Also es ging. Aber ich weiß, was er vorhat und es ist trotzdem effektiv, denn so, Kakerlaken im Kaffee zum Beispiel zu haben und in dem Getränk am Anfang, damit da spielt der ja schon am Anfang, das hat mich dann doch schon geekelt. Das so,
Das ist das, was ich da festgestellt habe. Ich fand die direkt von Anfang an in diesem Film auch eklig, aber ich fand sie eine lange Zeit erstmal überhaupt nicht bedrohlich. Obwohl Kills stattfanden, obwohl damit Dinge passiert sind. Aber die Kakerlaken haben sich für mich erstmal, auch wenn sie dann in Scharen da in Richtung von irgendwelchen Menschen sind oder so, erstmal nicht wie eine Bedrohung angefühlt. Mhm. Hattest du da ein anderes Gefühl zu?
Nee, ich dachte, der Winkless, der hatte wirklich vor, die auch so das Ekelhafte auch noch mit auszuspielen und die so mit einzubauen, weil ich bin mir jetzt fast sicher, dass es. Ich mache jetzt einfach eine steile These auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er irgendwann gemerkt hat, das klappt nicht so, dass die Viecher so wirklich echt bedrohlich sind, wenn man da keinen so krassen Bezug zu hat. Weswegen er versucht hat, viele von solchen kleinen Szenen einzubauen, wo man diesen Ekelfaktor noch ein bisschen noch mitnutzen kann, weil die Bedrohung nicht so ganz funktioniert. Und das ist ihm wiederum gelungen. Also ich finde schon, gerade in diesen Alltagsbegegnungen, dass diese Viecher rumrennen haben, das ist schon... Also von daher, als Bedrohung am Anfang habe ich es nicht so wahrgenommen, aber als Ekelfaktor schon.
Das klappt ganz gut. Ja, das klappt ganz gut. Ein kleiner Funfact ist, dass in diesem Studio nach dem Dreh des Films noch lange Zeit ein Kakerlakenproblem bestand. Das finde ich ein bisschen witzig. Musst du vielleicht mal kommen, noch ein bisschen Schmerzensgeld abdrücken, wer weiß.
Aber weil wir gerade noch bei dem Thema sind, ich habe eine Frage an dich, Udo. Yep. Meine Frage ist, was zum Teufel haben die mit der Katze gemacht? Es gibt ja dann diese Szene, wo die diese Doktorin dann kommt und die locken diese Kakerlaken an mit so einem Dumper, so wie bei Dune. Und dann kommen die an und da haben die so einen Käfig und da ist eine Katze drinne. Und dann machen die, weiß der Teufel was, mit dieser Katze, also ich meine jetzt in echt, haben die mit roter Farbe beschüttet und die faucht da die ganze Zeit da drinnen. Das war wirklich super, dachte mir so, das geht hier gerade schon kurz vor der Tierquälerei. Ich wusste nicht, was passiert hier gerade.
Das war super creepy. Das war super creepy und ich kann dir tatsächlich auch nicht so richtig sagen, was da genau passiert ist. Ich fragte mich auch, was sehe ich hier eigentlich gerade, was ist denn das? Weil also da... Ich kann es nicht genau benennen. Das mit der roten Farbe ist sehr wahrscheinlich, weil da ist es noch nicht in die absolute Effektarbeit übergegangen. Das kommt erst ein kleines bisschen später, aber ey, keine Ahnung. So, also was Tierrechte angeht, ist der Film ganz generell erstmal ein bisschen bedenklich. So, muss man ganz klar sagen.
Mhm, das stimmt. Also ich habe jetzt nirgendwo nachlesen können, dass hier wirklich mit Ausnahme von Kakerlaken Tiere irgendwie wirklich umgekommen sind. Mhm. Kakerlaken werden aber hier dann doch brutal zertreten und zerquetscht. Also das passiert schon. Oder zerschlagen oder gegrillt, frittiert. Da gibt es eine Menge.
Ja, alles. Die ganze Bandbreite. Aber da kriegen wir dann auch schon mit, was da dann so richtig passiert, dass eben manche nicht sterben, sondern quasi ins Leben wieder oder im Leben bleiben. Ich kann es gar nicht genau sagen. Auf jeden Fall mutieren in irgendeiner Form. Und da weitet sich die Effektarbeit dann langsam auch schon aus. Gerade mit dieser Katze, da entsteht ja wirklich was ganz Faszinierendes draus. Hat die Szene für dich Spaß gemacht und gewirkt? Und magst du uns noch ein bisschen was zu den Effekten dann mit dieser mutierten Katze berichten?
Also die mutierte Katze, ich habe mir hier aufgeschrieben, Alter, die Kakerlakenkatze. Ich hab nicht damit gerechnet, dass die Viecher mutieren, also mit den Viechern, die sie irgendwie aufgefressen haben oder die Katze dann zur, das habe ich, das kam wirklich wie aus nichts. Und da hat mich das umgehauen und dann habe ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, das ist schon coole Puppenarbeit. Es ist Puppenarbeit, aber es ist ekelhafte Puppenarbeit und die waren ganz schön kreativ, muss ich jetzt mal sagen.
Voll.
Es kommt nicht ganz an, wie heißt der, The Thing, Rob Bottin, kommt nicht ganz ran, aber trotzdem spielt es schon in einer gehobeneren Liga des Body-Horrors, des Masken- und Schleim- und Ekel-Horrors, da spielt das schon in einer höheren Liga definitiv mit, also ganz schön ekelhaft. Vom Ende
definitiv.
Reden wir noch gar nicht, aber das ist schon... Oder super kreativ.
Und vor allem ist es halt was, womit man in diesem Film und dieser Art von Film in dieser Art und Weise überhaupt nicht rechnet. Ich war genauso erstaunt wie du. Ich saß gebannt vor meinem Monitor, auch bei der ersten Sichtung schon und dachte nur, geil, das nimmt ja nochmal so eine völlig andere Wendung und hier kann jetzt einfach so ziemlich alles passieren. Und dieses Gefühl, was der Film mir da gegeben hat, fand ich großartig. Ich mag das, wenn ich bei einem Film wirklich null vorbereitet bin und plötzlich alles irgendwie Riot geht und durchdreht. Und das tut der Film ab diesem Punkt Stück für Stück immer, immer mehr. Was mir noch eingefallen ist zu den Kakerlaken, was für mich ein bisschen zu dem Schrecken beiträgt, beziehungsweise zu der Ekelhaftigkeit beiträgt oder sagen wir zu der Wirkung beiträgt, warum das Ganze für mich trotzdem schlussendlich funktioniert, ist das für mich ganz fantastische Sounddesign. Die Sounds der Kakerlaken, aber auch ganz generell hat der Film so mit einigen Sounds aufzuwarten, wo ich auch dachte, hier wurde gut gearbeitet, hier wurde mitgedacht, hier wurde wirklich mit interessanten Mitteln gespielt, sodass das Ganze irgendwie funktioniert. Ja, ist dir bestimmt auch direkt aufgefallen, ne? Allein schon dieses Sounddesign bei der Hecke und so weiter, gell?
Ja, allgemein, also die Kakerlaken, dass man die auch erkennen kann, dass die sich sozusagen ankündigen. Am Anfang weißt du das ja noch gar nicht, da musst du das erstmal zuordnen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und da wird natürlich auch an der Amplitude noch gespielt. Also das wird mal lauter, mal leiser, bedrohlicher. Da haben die mit dem EQ noch rumgespielt. Das ist in einigen Szenen sogar noch ein bisschen nerviger. Also wirklich kratzt dann irgendwann. Also ich finde das eigentlich ganz, also das haben sie wirklich ganz cool gemacht. Und wie ich schon gesagt habe, also handwerklich ist dieser Film insgesamt wirklich gut gemacht. Deswegen dieses, die Tonabmischung, die finde ich ganz cool, auch in Verbindung mit dem Score. Also das ist richtiges Profi-Level, kann ich wirklich sagen. Also, das hat mich komplett abgeholt. Ich habe es auch gestern mit Kopfhörern gesehen und ganz fantastisch, Udo.
Ja, finde ich auch. Sind denn die Nebenhandlungen auch ganz fantastisch? Wie fandest du so die verschiedenen Handlungsstränge, die da reingeworfen werden?
Ja, also bei einigen Figuren, wie zum Beispiel dem Typ, wo ich vorhin gesagt habe, dessen Namen ich nicht weiß, der mit diesem riesengroßen Galeone da hier im Booster ankommt, der taucht ja noch mehrfach im Film wild auf, um uns noch ein bisschen Hintergrundinfos zu geben. Unter anderem diesen ganzen Schmarrn über Kakerlaken. Ja, dass das hier dass die eine Königin haben, was totaler Unsinn ist, dass die ein Schwarmbewusstsein haben, was noch größerer Unsinn ist, aber der haut das einfach so raus in diesen ganzen Fahrten, die müssen sich auch von A nach B bewegen und da ist dieser Typ und droppt dann diese ganzen Infos, die wir noch als Zuschauer irgendwie brauchen, damit der Film auch ein bisschen Logik bekommt. Den finde ich halt witzig, weil es halt einfach nur Plot-Device und hilft überall dem Drehbuch, wo es nur geht. Das finde ich ganz, ganz, ganz charmant auch irgendwie. Der Typ macht das auch ganz gut. Der ist auch also wirklich cool gecastet an der Stelle auch irgendwie.
Ja.
Und ich mochte diesen Nebenhandlungsstrang mit der von dem Diner. Das mochte ich auch. Der hat es gut gespielt. Das war wirklich... Das hat mir Spaß gemacht. Und was ich auch irgendwie, was mit mir gemacht hat, war dieser ganze Vater-Tochter-Plot, der da so aufgebaut wird.
Ja.
Da ist ein Selbstmord der Mutter im Spiel. Da ist ein Fehler, den er begangen hat. Also der hat sich auf eine Firma eingelassen, die halt diese Experimente da halt macht, damit die genügend Geld dafür diese Insel da halt haben. Und das ist an sich ein cooler Aufbau und der Film schafft es sogar auch, das rüberzubringen, dass du da an den Stellen, wo Leerlauf sein könnte, jetzt das Drama reinbauen kannst und dem gelingt es irgendwie auch, das zu verbinden. Also wo andere Filme eigentlich genau an sowas immer scheitern oder richtig diese wären, da kann der Film immer ein bisschen was rausholen. Das ist nicht ganz perfekt, auf jeden Fall nicht. Aber es ist trotzdem, ich weiß, was der Film davor hat und die Schauspieler können es mir sogar, oder Schauspielerin in dem Fall, die können mir das gut rüberbringen. Also ich mag das tatsächlich, wie dieser ganze Film auch konstruiert ist, mit den Nebenplots, die dem Hauptplot aber auch dienen. Also die sind nicht nur schnödes Beiwerk. Also da gehe ich sehr positiv raus. Insgesamt gehe ich super positiv aus diesem Film raus, merke ich schon.
Da sagst du auch direkt die Dinge, die ich ja mit auf dem Zettel hatte. Allem voran, in anderen Filmen hätte das vielleicht blöde oder aufgesetzt oder gewollt gewirkt und hier funktionieren diese Nebenplots aber gut, sowas wie dieses Liebesdreieck hier, wo ich dachte, ne, das müsste in einem anderen Film, kommt das total klischee-mäßig und dämlich rüber, aber hier kaufe ich dem Film das ab. Hier funktioniert das und hier braucht das auch, hier wird das nicht so aufgebauscht, sondern es ist halt einfach da und fühlt sich sehr menschlich an. So, es fühlt sich sehr, sehr aus der Realität gegriffen, aus der Geschichte gegriffen an. Und das finde ich ganz schön toll. Also auch wie du sagst, mit der Vater-Tochter-Beziehung und so weiter. Es gibt unterschiedliche Ebenen, unterschiedliche Verläufe, unterschiedliche Beziehungen zwischen den Figuren. Aber nichts davon wird künstlich übertrieben oder zu sehr aufgebauscht und irgendwie durchgerüttelt, sondern es steht einfach so da. Es hat einfach auch für die Charaktere immer was zu sagen. So, also wie der Bürgermeister auch mit diesem Typen da am Anfang irgendwie umgeht. Ne? Also da merkt man schon so, okay, das, also die Art von Mensch ist der so und so geht er auch mit anderen in niedrigeren Machtpositionen quasi um und so weiter. Also das gibt einem immer fühlbar was für die Geschichte oder für die Charaktere oder überhaupt für den Handlungsverlauf. Das beeindruckend gut, muss ich auch sagen. Beeindruckend schön gearbeitet und hilft auch dem Flow dieses Films irgendwie, dass der nie absackt, nie langweilig wird, nie stehen bleibt, nicht innehält, sondern da geht's immer irgendwie ganz spannend weiter. Ja.
Also ich kann da gleich noch ein Beispiel noch nennen, warum das bei mir so gut funktioniert. Ich bleibe auch gleich bei dieser Dreierkonstellation.
Ja, gerne.
Da hat er sozusagen der Sheriff wie so eine Art, ich weiß nicht, Liaison oder kurz vorm Date irgendwie sowas in so einem Prä-Stadium anbändeln mit der von dem Diner. Und dann kommt seine alte Verflossene wieder und da ist ganz viel in der Luft. Und sie, die da im Diner arbeitet, versucht, die merkt sofort, hier ist eine Bedrohungslage jetzt für sie. Der ist hier bald weg, sie spricht das auch aus. Aber sie ist dann mehr oder weniger stillschweigend, wird sie dann auch aus diesem Film raus, also was heißt stillschweigen, aber sie wird aus dem Film halt rausgeschrieben und stirbt halt auch alleine in der Kälte, eises Kälte. Mhm. Und ich finde dieses bildliche Element halt, das finde ich halt cool. Also ich finde das, wenn man ein bisschen genauer drüber nachdenkt, dass das eigentlich eine sehr traurige Geschichte ist und das ist aber trotzdem nicht vorgekaut. Ich finde, das Drehbuch kaut uns da gar nichts vor. Wir dürfen uns das selber zusammenpuzzeln und der nimmt die schon ernst. Und das ist was,
ja.
Das kann ich dem Film hoch anrechnen. Das geht nicht immer gut aus, nicht gut auf, gerade schauspielerseitig, aber ganz ehrlich, also das, was wir hier sehen, das reicht mir völlig zu, weil ich weiß, was ihr da vorhabt. Also,
ja. Ja, schön. Und man fühlt sich einfach ernst genommen, während man das guckt so. Also man genau. bekommt Informationen, man kann selber was draus machen und das macht sogar richtig Spaß so, einfach sich da reinzufühlen, reinzudenken. Bevor wir in die letzten 20 Minuten reinsteigen, hast du in dem Film vorher bis zu diesem Punkt besondere Momente, besondere Setpieces, die du nochmal hervorheben magst? So, ganz besondere Stärkestellen für dich.
Also Stärkestellen, das meiste habe ich schon irgendwie so mit genannt. Was ich aber gerne mal irgendwie noch erwähnen möchte, ist, es gibt einen fantastischen Schnitt. Der ist so scheiße blöd. Also der ist richtig blöd. Der Schnitt beim Absturz des Autos, da stürzt das Auto von der Brücke runter.
Man sieht, es
landet im Wasser. Und dann hast du aber in dieser gleichen Einstellung einen Umschnitt in eine ähnlich große Einstellung, wo du siehst, dass dieses Auto auf einer asphaltierten Straße landet und dann explodiert. Und das haut vorne und hinten nicht hin. Und es ist aber in diesem Film drin.
Ja, es ist auch Archivmaterial aus einem anderen Film. Das haben die gar nicht für den hier gedreht. Ich glaube sogar, keine Ahnung, ob das jetzt von Humanoids from the Deep ist oder irgendwas anderes. Aber auf jeden Fall, das haben die da noch reingesäbelt. Ja, das... Als Bonus quasi.
Das ist ganz fantastisch, um eine Figur hier noch rauszuschreiben. Wir haben uns jetzt genug Plot-Device gedient und tschüss, danke mit dir und jetzt die Brücke runter. Und was andere, was ich auch sehr witzig finde, ist, dass dieser Leuchtturm, den man immer sieht, dass man den Szenenübergang hat, dass du weißt, wo jetzt die nächste Szene spielt. Ich finde das so geil, dass sie eigentlich immer die gleiche Einstellung genommen haben. Also nicht dieselbe Einstellung, sondern die gleiche Einstellung. Also um das gleiche Framework. Was mir auch sagt, wir haben niemals einen Tracking-Shot, wie jemand auf diesen Leuchtturm zugeht. Was mir sagt, okay, das ist wahrscheinlich ein öffentlicher Platz. Da kannst du jetzt nicht einfach so einen Schwenk machen. Mhm. Und wir müssen uns das Bild zusammenpuzzeln. Und da gibt es auch so eine schöne Szene, da laufen die irgendwo am Strand lang. Du siehst das Wasser im Hintergrund und dann hast du den Umschnitt auf den Leuchtturm, wieder zurück auf die, zeigt nochmal drauf und dann kriegst du sozusagen die Verbindung, alles klar, die laufen gerade auf diesen Leuchtturm zu. Das wird sich aber niemals dort befunden haben, weil du siehst halt diesen Leuchtturm immer nur aus dieser gleichen Perspektive, weil von einer anderen Perspektive wirst du es wahrscheinlich nicht bekommen. Und das finde ich irgendwie schon charmant, dass die sagen, das machen wir jetzt hier, ansonsten geht uns ein bisschen Stimmung und Authentizität verloren. Cool.
Definitiv. Ich mag ganz besonders die Szene im Diner, wo die Kakerlaken so völlig überbordend sozusagen. Ich mag auch schon, wie die aus diesem Toilettenkasten rauskommen. Ne? Aber ganz besonders mag ich, glaube ich, tatsächlich diese Diner-Szene und mit der mag ich so dieses letzte Drittel, weil das, glaube ich, so gerade auf der Schwelle des letzten Drittels ist, mag ich so diesen Part auch einläuten, weil das ist wirklich, die Szene ist irgendwie horrormäßig, irgendwie Tierhorrorfilmmäßig, aber irgendwie ist die auch slapstickig und bekloppt so. Ich war völlig fasziniert, als ich die gesehen habe, weil die mich wirklich einfach amüsiert hat. Die war einfach richtig geil anzusehen, wie diese Frau mit diesen Kakerlaken da umgeht, mit dieser Masse, die immer mehr wird und aus allen Ecken wuseln sie und geile Szene. Richtig geil. Mhm. Also eine von den ganz besonderen. Ja, ich fand auch ganz besonders die allererste Begehung dieser Höhle, wo nur diese Beutel, diese Säcke, diese, du weißt schon, runterhängen. Ich habe da keinen guten Begriff für. So wie das geleuchtet ist und wie diese Höhle aussieht. Und ich finde, da, an der Stelle, da habe ich eine echte Bedrohung gespürt und da hat der Film mich so neugierig gemacht, was das denn ist und was das wird.
Auf jeden Fall. Also diese Säcke, ich nenne sie jetzt mal Säcke, also die sind ja richtig ekelhaft und du weißt, da kann nichts Gutes drin sein, wenn du den Rest vom Film schon gesehen hast. Mhm. Und wenn da unten irgendwelche Munitionskisten mit TNT rumsteht und irgendwelche Timecodes, dann weißt du, auch das lässt nichts Gutes ahnen hier. Also so in Summe muss man wirklich sagen, also bei den Höhlen, und da kommen wir danach noch zu den Szenen. Da bin ich gespannt, wo uns das Ganze noch hinführen wird. Ich musste mich auch ein paar Mal an den Annihilation erinnern von 2018. Ich weiß nicht, hast du den gesehen mit Natalie Portman?
Ja, klar.
Genau, da musste ich auch so ein bisschen so dran denken, ganz kurz. Also gerade so Höhlen so an Küstennähe finde ich irgendwie grundsätzlich schon bedrohlich.
Ja, ja. Ja, stimmt. Absolut. Und dann gerade, wenn so ein Teufelszeug dann noch rumhängt, wo man auch irgendwie zwangsweise an Filme wie Alien oder sowas denken muss, ne? Das ist dann schon, das setzt die Latte sehr hoch, wo ich vielleicht bei meiner ersten Begegnung mit dem Film dachte, oh, ob er die hochgelegte Latte jetzt auch wirklich halten kann. So, ob er dieses Versprechen hier einlösen kann. Und Spoiler, das kann er. Die letzten 20 Minuten, Basti. Wie haben die dich erwischt? Du hast ihn jetzt zum ersten Mal gesehen. Wie erging es dir vor deinem Bildschirm?
Also ich muss auch gleich dazu sagen, ich hätte ihn wirklich gerne auf dem Fernseher gesehen. Wir haben den Film ja beide über Plex gesehen.
Ja,
da kann man sich den kostenlos anschauen. Das geht aber in dem Fall, bei mir ging es nur über Mac oder iPad oder sowas halt. Das geht auch alles, das funktioniert schon. Aber ich hätte schon ganz gerne auf dem großen Fernseher gesehen.
Ja.
In voller Breite mit allem drum und dran, weil die hauen voll rein, die Effekte. Jetzt ohne Quatsch. Ich rede jetzt von denen in der Höhle ganz besonders. Das sind so richtig so David Cronenberg Body Horror Effekte, dieses super mega mutierte Schabe mit ganz vielen Körpern da drinne und Tieren. Das ist so ekelhaft. Die hatten ein paar Probleme beim Inszenieren, also wie sich das wie bewegen soll, das merkt man schon. Das kann ich dem Film aber verzeihen, weil die halt einfach mal die Ruspe hatten, dieses Vieh halt einfach nur da einzubauen und komplett all in gegangen sind.
Ja.
Und es ist nicht schief gelaufen. Das funktioniert.
Ja.
Wohingegen ich wirklich, da musste ich auch echt lachen, die Elias Schabe, ne, wenn der Elias dann auch selber zur Schabe wird und da so als Zombie rumläuft, das fand ich halt super lächerlich und drüber.
Ja, das ist cheesy.
Also das hat nicht funktioniert, aber dafür hat mich dann die Höhlenszene komplett entschädigt. Und ich schließe mich übrigens an, also wenn jemand den Film da zufällig draußen noch übrig hat, auch ich hätte ganz gerne davon einen Film, weil das möchte ich gerne auf einem großen Bildschirm sehen. Oder sogar mal im Programmkino irgendwo.
Oh ja, das wäre gut.
Leinwand.
Also hier, wenn hier irgendwer von Mondo Bizarre zuhört, ne, schmeiß den mal bitte, falls der nicht schon gelaufen ist und ich den verpasst habe, schmeiß den bitte mal hier in die Blackbox rein. Ich würde den auch echt gerne auf der großen Leinwand sehen. Und gerade diese 20 Minuten, das hat mich wirklich überrascht. Das hat mich echt aus der Reserve gelockt. Ich war völlig gebannt, weil ich nicht bei dieser Art Film nicht damit gerechnet habe, solche Dinge zu sehen. Und dieses Finale, das mussten die halt auch dadurch, dass die das nicht so richtig bewegen konnten, das Viech, ne, und dass es da Probleme gab, die mussten das Finale knackig runterschrauben. So, das ist kurz, das ist knapp, das ist auf den Punkt, da ist nichts, was da irgendwie völlig ausufert. Und das ist genau bei diesem Film auch richtig gut so, dass da gibt's dann kein Blabla, da gibt's keine ellenlose Explosion oder sonst wie was, sondern da ist dieses Viech, das hinterlässt einen Eindruck, das kriegt Raum zum Atmen, das kriegt auch Raum zu agieren, das darf auch zuschlagen und dann wird dem halt der Garaus gemacht. Und das funktioniert alles. Das geht mit einem Tempo da durch und bumm, ist man im Ende drin. Und also ich war glücklich und zufrieden. Ich habe, als dann dieses Endbild kam, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, dieses wunderbare Endbild, da habe ich einfach sehr glücklich lächelnd vor meinem Bildschirm gesessen und gedacht, ja verdammt, den kann ich jetzt direkt nochmal gucken.
Das ist immer so ein Gefühl, wo ich wirklich sage, dann ist ein Film, selbst wenn es hier und da kleine Schwächen gibt, dann ist er gut. Dieses Gefühl zu haben, hey, den würde ich mir jetzt nochmal anmachen.
Ja.
Zum Beispiel Nightmare on Elm Street 2, das ist vielleicht nicht der beste Film der gesamten Reihe, aber der hinterlässt mich mit einem Gefühl, sag so, ach, den würde ich mir jetzt nochmal anschauen. Ich sehe das genauso.
Ja. Also diese Qualität hat The Nest und also der ist halt auch einfach entspannte 89 Minuten lang. So, der ist nicht zu lang, der ist nicht zu kurz, der ist auf dem Punkt, der hat das Gaspedal genau an der richtigen Stelle und weiß damit auch zu spielen. Und also das zahlt sich hier am Ende auch ganz unglaublich aus. Also auch da Hut ab für diese Arbeit eines Mannes, der halt eben gar nicht so viel gemacht hat, und Hut ab auch für alle Beteiligten. Das ist rund. So, also, ich bin jetzt auch mit meinen Themen soweit durch. Wenn du magst, darfst du gerne direkt ins Fazit schlittern, außer du hast noch Dinge auf dem Zettel, wo du sagst, hier, Udo, da müssen wir dringend noch reinsteigen. Aber ansonsten, hau mal raus.
Es würde, würde nur ganz kurz nochmal mit dir über die Frau Doktorin sprechen. Die ist tatsächlich der eine einzige Grund, warum der Film nicht so ganz so funktioniert. Also ich finde, sie ist der Schwachpunkt des Films. Mhm. Sie ist leider viel zu jung gecastet für die Rolle, die sie spielen soll. Und ich finde, sie ist halt einfach viel zu drüber für den Rest irgendwie. Die anderen sind sehr zurückhaltend in dem Spiel und sie geht ja wirklich all in. Und ja. Dadurch kapselt sie sich von den anderen ab und es funktioniert nicht. Sie hat nicht die Gravitas. Weswegen ich immer denke, oh scheiße, das wäre so cool gewesen, da jemand anderen zu sehen, der vielleicht ein bisschen älter ist, wettergegerbteres Gesicht gehabt hätte. Wo ich halt auch sehe, dass da jemand schon ein paar Niederlagen in seinem Leben erlebt hat. Und sich jetzt sozusagen an dieses Experiment oder wie auch immer halten will und so eine junge, karrieristische oder ich weiß nicht, was die Motivation von ihr wirklich jetzt ist. Also das macht der Film mir nicht glaubhaft drüber. Und das bestätigt ein ganz kleines bisschen für mich so den Seeeindruck. Ein bisschen.
Ich könnte mir total vorstellen, dass das eine Roger Corman-Entscheidung war, der einfach noch eine schöne Frau in diesem Film haben wollte. Das würde sehr zu diesem Mann passen, zu seinen Produktionen passen und zu dem, was ich ansonsten über seine Produktion bisher so, was ich weiß und was ich gesehen habe. Und ich meine auch hier irgendwo in der IMDb gelesen zu haben, dass da ursprünglich ein Mann vorgesehen war für diese Rolle. So, ich finde gut, dass das mit einer Frau besetzt ist, aber ich gehe total mit. Die ist zu jung, der nimmt man diese Professorin oder Wissenschaftlerin überhaupt nicht ab. So, und ich mag sie dennoch gerne, eben weil sie so schablonenhaft ist. Ich finde sowas Schablonenhaftes, Überzogenes in so einem Film oft gar nicht verkehrt. Und deshalb, ich verstehe, was sie hier soll und irgendwie macht die mehr Spaß, aber die beste Wahl ist sie definitiv nicht. Ganz, ganz klar. Also das unterschreibe ich sofort.
Mhm. Auf jeden Fall. Nee, tatsächlich ansonsten habe ich keinen weiteren Punkt mehr. Wir haben alles abgearbeitet. Deswegen gehe ich jetzt in mein Fazit rein.
Fazit.
Ja, also erstmal ganz, 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 ganz vielen lieben Dank, dass du mir einen schönen Freitag beschert hast, wo ich den Film gesehen habe und noch einen schöneren Samstag, wo wir jetzt drüber sprechen konnten, über The Nest von Terrence H. Winkless. Ich hatte es in meine Letterboxd-Review schon reingeschrieben, mit Horror bin ich irgendwie immer, kann man mich immer bekommen. Das ist nie die großen Meilensteine und die großen Meisterwerke, jetzt mit Ausnahme von Jaws. Und trotzdem schaffen die das irgendwie, mich zu unterhalten. Auf verschiedenen Ebenen. Entweder, weil du merkst, dass da wirklich begeisterte Menschen am Filmset dran sind, die den letzten Quäntchen ihrer Zeit da reingesetzt haben. Oder einfach gesagt haben, ich will hier eine geile Effektshow machen, mir ist das Drehbuch völlig Panne. Na, zum Beispiel Mosquito, das wäre jetzt ein schönes Beispiel. Und so insgesamt halt, da kommt ganz viel zusammen. Manchmal gibt es sogar auch gibt's auch noch die teure Botschaft, die da übermittelt wird. Das hat der Film hier nicht. Der Film ist handwerklich gut gemachter, also wirklich gut gemachter Tierhorror, auf jeden Fall. Und ich verstehe ganz genau, warum die den machen wollten. Mhm. Die wussten ganz genau, wir haben hier ein cooles Team und können das umsetzen. Und das haben sie auch gemacht. Und die Ideen, die der Film da teilweise anbringt, das ist schön. Die Stimmung ist toll. Also schon alleine für die Stimmung würde ich den Film häufiger in den Player legen, weil das mag ich halt sehr. Dass du kommst irgendwann von der Arbeit nach Hause und sagst, oh, heute willst du mal was gucken, was jetzt nicht so doll reinballert, ein Drama oder so. Nee, dann machst du dir sowas halt an. Und der Film kommt auf jeden Fall in die Sammlung und der hat mir richtig gut gefallen. Das ist richtig bodenständige, solide Hausmannskost und da kann ich mich nur bedanken dafür, dass du ihn angeschleppt hast. Das war ein Spaß.
Ich danke dir. Wunderbar, das freut mich sehr. Ich kann bei vielen Sachen eigentlich einfach nur einen Haken dran machen. So, ich muss sagen, das ist genau die Art von Film, die ich am liebsten gucke. So, und das ist in einem Genre, in dem ich mich unglaublich zu Hause fühle. Und in diesem Genre ist es ein wirklich toller Vertreter mit super vielen Qualitäten und vor allem mit jeder Menge Atmosphäre und Charme. So, also das ist einer, wenn der hier im DVD-Regal irgendwann drin steht, und das wird er, dann ist das einer, zu dem werde ich einfach an Tagen, wo ich mal Bock habe auf einen Wohlfühlfilm, werde ich da reingreifen und dieses Ding rauszaubern. Und ich glaube, jedes Mal meine Freude daran haben, denn es gibt viel zu entdecken, das habe ich jetzt schon gemerkt, auch alleine bei der zweiten Begegnung. Es gibt viel zu entdecken, es gibt einfach diese Wohlfühldecke, in die man sich da einmummeln und einlullen lassen kann. Und der Film nimmt mich trotzdem ernst und ich bleibe dabei und habe Bock drauf und will mehr sehen und will gucken, was passiert. Und also wenn man mal genug gesehen hat von all diesen Slugs und Squirm und Arachnophobias da draußen und den hier noch nicht kennt, Leute, klare Empfehlung, der ist echt cool. So, und der ist verfügbar und guckbar und tut es. Ich danke dir, Basti, dass ich den hier reinschleusen durfte. Danke fürs Gespräch. Das war schön.
Dito.
Lieber Basti, hast du noch Dinge, die du unseren Zuhörern, Zuhörerinnen gerne mitteilen magst?
Ja, und zwar etwas Werbung in eigener Sache. Einige von euch da draußen wissen es, ich mache ja Musik, genauso wie der Udo. Allerdings mache ich etwas härtere Musik, um es vielleicht mal so zu sagen.
Und, also, Härte liegt ja im Sinne des Hörers.
Also, nein, du hast so, völlig recht. Wir bewegen uns wirklich auf einem Spektrum, wo wir wirklich sehr, sehr, sehr weit am äußersten Rand sind, wenn es um Härtegrade geht. Und damit meine ich wirklich, viel härter geht es eigentlich gar nicht mehr. Wir machen Death Metal und wir machen auch nicht irgendwelchen Death Metal, sondern auch sehr brutal, technisch und schnell. Und unser schnellster und härtester Song von unserem upcoming Album, was im September rauskommt, hat aber eine kleine Single-Auskopplung, die jetzt im Mai kommt. Und da haben wir heute ein Musikvideo gedreht, welches dann im Mai rauskommt. Sprich, wenn ihr diese Folge hört, ist es sehr wahrscheinlich, dass dieses Video schon draußen ist. Und wer sich traut, der klickt dann einfach unten auf den Link und kann sich das dann mal anhören. Und vor allen Dingen, wer errät, welchen Film wir da eigentlich die ganze Zeit zitieren und kann es sein, dass es ein Konzeptalbum ist, was sich um diesen Film dreht, der haut's uns in die Kommentare.
Ha, geil. Ich habe den Song ja schon mal reinhören dürfen und war recht schwer begeistert. Also von daher, Leute, knallt's euch rein. Ich wollte aber noch ein kleines bisschen Hausmeisterei betreiben, denn in der letzten Folge, da hatte ich ein Problem. Und zwar habe ich da ein Album empfohlen, das war das von The Selenites Band. Und da hatte ich Wortfindungsschwierigkeiten und das habe ich gemerkt in der Folge. Deshalb wollte ich das nachreichen, denn das ist ein Genre, in dem fühle ich mich zu Hause, in dem fühle ich mich wohl. Das höre ich wahnsinnig viel und vielfältig und kenne da sehr viel. Und kennt ihr das, wenn man dann so darüber nachdenkt und will das in einem Gespräch raushauen und es fällt einem einfach der verdammte Begriff nicht ein? Genau das habe ich erlebt. Das wollte ich nachreichen, denn wir haben es da mit einer Mischung zu tun aus äthiopischem Jazz, so von den Anlagen her, so dass man ein bisschen, falls man das kennt, im Hinterkopf schon mal die Skalen so ein bisschen drin hat und so einem sehr ordentlichen Exotica-Einschlag. Dann könnt ihr, glaube ich, unglaublich verorten, in welcher Richtung sich dieses Album bewegt. So, das wollte ich noch nachreichen. Und wenn ich schon dabei bin, habe ich noch ein ganz anderes, wundervolles Album gefunden, das ich auch direkt noch raushauen mag. Wenn man Bock auf wirklich tollen Jazz hat, mit so ein bisschen Abenteuer-Flair drinne, dann sei da ans Herz gelegt. Das Atlantis Jazz Ensemble, das habe ich dann neu für mich entdeckt. Und da das Album The Mystic Suit. Ist schon ein tolles Cover, ist ganz unglaubliche Musik und trägt mich gerade so durch die Tage. Und mit diesem Tipp mag ich euch eben in diesen entlassen. In den Tag, in den Abend, in wo auch immer und wann auch immer ihr gerade seid. Und mich bedanken. Erstmal bei dir, Basti, für dieses wunderschöne Gespräch. Und ich freue mich schon auf das nächste, was um die Ecke kommt, an kleinem Film, an Kuriosität oder was auch immer es wird. Danke dir.
Sehr gerne. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Danke, dass du die Moderation übernommen hast. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, ihr da draußen.
Richtig. Sehr, sehr gerne. Und danke an alle Zuhörerinnen, Zuhörer. Und bis bald.